Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Tietgen und an meiner Seite bzw. mir virtuell gegenüber SEO-Profi Yannick Schubert. Moin.
Moin, hallo.
So, wir machen jetzt ein bisschen Podcast, wie wir gerade eben ja gesagt haben, ne?
Und so ein bisschen, ja.
So ein bisschen Podcast. Und in dieser Folge sprechen wir über SEO-Mythen, die sich teilweise wirklich hartnäckig halten, die manchmal vielleicht auch einen wahren Hintergrund haben, weil sie einfach outdated sind oder sie sind missverstanden. Aber wir wollen damit so ein bisschen aufräumen, weil insbesondere auch für SEO-Einsteiger oder auch Leute, die sich nicht jeden Tag mit SEO beschäftigen, die sehr schnell für Verwirrung sorgen können und falsche Informationen vermitteln und dann dafür sorgen, dass man irgendwelche Sachen macht, die vielleicht schlicht und ergreifend Zeitverschwendung sind oder im schlechtesten Fall sogar schädlich. So, wir haben in Vorbereitung beide so ein bisschen unsere SEO-Mythen, die uns immer begegnen, aufgeschrieben und werden uns die jetzt einfach mal gegenseitig an den Kopf werfen und drüber sprechen. In diesem Sinne überlasse ich dir mal die Bühne für den ersten SEO-Mythos.
PageRank ist kein Thema mehr. Hat es mir jetzt zuletzt super aufgeschrieben, deswegen war mir das jetzt, ist mir das direkt ins Auge gesprungen. Kleiner Disclaimer, wir machen jetzt kein Ranking von dem größten SEO-Mythos zum kleinsten, zum unwichtigsten, wie man das so nennen darf. Aber ich mache jetzt einfach mal mit dem PageRank. Wir hatten den schon in der einen oder anderen Folge. Der PageRank ist ein Faktor, der zwar nicht mehr so offiziell nachvollziehbar ist, auch durch Tools nicht eins zu eins direkt abbildbar, der sich aber trotzdem noch als Ranking-Faktor wacker hält, auch offiziell durch Google bestätigt, zum Beispiel Gary Ilias oder John Müller. Und das ist ein Faktor, der nach wie vor wichtig ist, der dafür sorgt, das letzte Quäntchen bereitzustellen, dass deine Rankings pushen kann. Der PageRank drückt sich in Form von beispielsweise Autorität aus, von Backlinks, die du dir akquirieren kannst, die auf dich zeigen können auf deiner Website. Und deswegen ist er immer noch nach wie vor wichtig. Wir wissen nur nicht ganz hundertprozentig, wie wichtig er ist und auch im Algorithmus, wie krass er immer noch verankert ist. Fakt ist, er kann nicht mehr ganz nachvollzogen werden. Wir hatten das in der einen Folge und der einen oder anderen Folge, dass der Wert, der da damals von 0 bis 10, der ist jetzt offiziell nicht mehr einsehbar. Und das heißt, du kannst auch nicht mehr sagen, die Seite hat einen PageRank von, keine Ahnung, 8 oder 9. Und deswegen ist die Seite wichtiger oder besser als die andere Seite, weil wir können es einfach nicht mehr richtig nachvollziehen.
Ja, da als kleiner Hintergrund, also PageRank war ursprünglich in den Anfangszeiten und eben auch immer noch in der einen oder anderen Art ein Wert, der von Google der Stärke und Menge der Backlinks im Prinzip zugewiesen wurde. Das heißt, je mehr starke Backlinks man hatte, desto besser war der PageRank. Und ich glaube, so bis 2014 oder 2015, ich glaube, 15 kam das letzte Update für PageRank, konnte man tatsächlich sehen, welchen PageRank eine Seite hatte. Das war eine Info, die man gekriegt hat. Und seitdem kriegt man diese Info nicht mehr. Und Google bestätigt nach wie vor, dass das, was hinter diesem PageRank steht, wie Yannick gesagt hat, auch nach wie vor wichtig ist. Die Autorität, natürlich auch die Backlinks, aber nicht mehr der PageRank selber, also nicht mehr dieser Wert, 1:1 in irgendeiner Form ausgegeben wird. Wir können ihn nicht sehen, falls er überhaupt noch benutzt wird. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass sie diesen Wert nutzen. Ich glaube, Google ist viel zu klug, um so einen Wert zu nutzen. Ja, vor allen Dingen von 0 bis 10 ist viel zu klein, um da irgendwie divers zu sein. Von daher nehmen sie eben diese ganze Autorität, EAT, dieses ganze EAT-Prinzip, EAT-Prinzip mit rein. Und ich denke, an dem Mythos ist so gesehen noch was dran, weil Backlinks nach wie vor natürlich sehr wichtig sind, weil Autorität noch wichtiger ist als früher. Aber eben dieses Wort und dieser Wert PageRank, den gibt's so nicht mehr. Und verwechselt es auch nicht mit den Werten, die du bei SEO-Tools sehen kannst, wie Domain Rank zum Beispiel bei Ahrefs oder ich weiß nicht, wie es bei den anderen Tools genau heißt. Das ist nicht das, was Google als irgendwie Note für die Stärke deiner Backlinks ausgibt, sondern das ist schlicht und ergreifend etwas, was dieses Tool errechnet, basierend auf
Näherungsweise, genau.
Genau, näherungsweise berechnet mit eigenen was weiß ich, Formeln oder Algorithmen, die nicht die sind, die Google nutzt. Also das ist nur von diesem Tool ein Wert. Für Google kann dieser Wert vollkommen anders aussehen. Es ist mehr so eine grobe Richtlinie.
Ja, und deswegen nochmal kurz zurückzukommen. Also PageRank ist kein Thema mehr. Der Mythos stimmt so nicht ganz. Wie du gesagt hast, Jonas, der PageRank ist nicht mehr so wichtig, wie er mal war. Den gibt's so an sich nicht mehr ganz. Und der Mythos hält sich halt heutzutage noch, weil man PageRank eben nicht mehr richtig angezeigt bekommt, weil das nirgendwo mehr richtig klar auftaucht. Aber PageRank ist tatsächlich immer noch ein Faktor, den man berücksichtigen sollte.
Ja, also ich wollte eigentlich schon zum nächsten Mythos gehen, aber ich glaube, ich würde das noch ein bisschen anders formulieren. Ich bin voll bei dem, was du meinst, aber ich würde einfach sagen, das Wort PageRank können wir einfach komplett vergessen. Das, was dieser PageRank repräsentieren soll, in Form von Qualität und Menge der Backlinks, Autorität und solche Dinger, die sind nach wie vor ultra relevant und wichtig. Also jetzt nur, damit wir einen Unterschied haben, ich würde nicht sagen, dass das Wort PageRank in irgendeiner Form sich bei der Arbeit eines SEOs widerspiegeln sollte.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da gebe ich dir recht.
Okay, super. Springen wir zum nächsten. Gut, dann hau ich mal einen raus. Bei mir liegt der Ball. Wo spielen wir den Ball hin? Ja, ein Klassiker. Und ich glaube, das wird von mir erwartet. Deshalb hau ich das in den ersten 10 Minuten direkt raus, damit wir es los sind. Nämlich eine grüne, rote oder orangene Anzeige in deinem SEO-Plugin.
Jawohl.
Bedeutet nicht, dass du bei Google gut oder schlecht rankst. Also der Mythos dahinter ist, wenn die Ampel bei Yoast SEO oder Rank Math grün ist und meine Bewertung bei irgendeinem Tool auf 100 steht, dann ranke ich automatisch auch gut. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, ist es rot oder die Note ist ganz schlecht, dann ranke ich nicht. Das ist nicht nur Mythos, sondern absoluter Bullshit. Denn die Faktoren, die bei solchen Dingen geprüft werden, sind so unfassbar rudimentär im Vergleich zu dem, was Google macht, dass es auf keinen Fall widerspiegelt, wie Google Seiten einteilt. Das heißt, du kannst sowohl mit einer roten, also als rot markierten Seite von Yoast SEO, von Rank Math oder einem anderen SEO-Plugin oder Tool auf Position 1 ranken für ein stark umkämpftes Keyword. Genauso kannst du für einen als grün und super toll optimiertes eine super toll optimierte Seite gar nicht ranken. Und das, denke ich, wird von mir erwartet, dass ich das sage, weil ich das immer wiederhole, weil es sich immer noch hartnäckig hält, dass das ganz wichtig ist. Es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist eine gute Richtlinie, um so ein paar Infos zu haben, auf was man achten muss bei der On-Page-Optimierung, aber mehr auch nicht. Die Bewertung können wir im Prinzip komplett ausblenden für uns, weil Google ist so viel klüger. Belassen wir es, glaube ich, einfach dabei. Möchtest du dazu noch was sagen?
Nee, um Gottes Willen. Also okay, das Thema hatten wir ja schon. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt. Ich knüpfe so ein bisschen daran an. Hat auch mit dem Thema Ampel zu tun bei dem einen oder anderen SEO-Tool oder WordPress-Plugin, nämlich die Keyword-Dichte. Und der Mythos ist, die Keyword-Dichte ist extrem wichtig für gute Rankings beziehungsweise für guten Content und absoluter Bullshit. die Keyword-Dichte, ich kann es nicht mehr hören, wenn mir irgendjemand mit Keyword-Dichte kommt.
Ja, bei Yannick vor 10 Jahren hat man das doch auf Keyword-Dichte optimiert.
Ja, tatsächlich, genau. Nee, hat man wirklich.
Ja, klar. Da kommt der Mythos her.
Es hat früher auch noch funktioniert. Es hat tatsächlich sogar richtig gut funktioniert. Ja. Bis dann die ganzen bekannten Core-Updates wie das Penguin, Panda, Hummingbird und Schieß mich tot, die ganzen großen Updates, die auch Google angekündigt hat und die dementsprechend auch Namen bekommen haben, die meist an den Nachnamen der betreffenden Entwickler und Ingenieure bei Google benannt wurden. Und über die Jahre gab es so viele Core-Updates, die Google einfach unheimlich leistungsstark und gut gemacht haben in Bezug auf semantische Erkennung, Natural Language Processing und so weiter und so fort. Also Google ist, das hatten wir auch schon in der ein oder anderen Folge, unheimlich gut beim Verständnis von Texten, von Content, und es ist nicht nur Text, es sind auch Bilder und Videos mittlerweile und Audiodateien. Also die Algorithmen, es ist ja nicht nur ein Algorithmus bei Google, die Algorithmen sind unheimlich, unheimlich gut und unheimlich leistungsstark, und deswegen braucht es nicht mehr x-mal das Keyword im Content, um gut zu ranken. Und Keyword-Dichte solltest du getrost ignorieren oder vergessen, Warum? Weil es nicht dafür sorgt, dass der Content gut wird. Ne? Weil wenn du dich zu stark an das Thema Keyword-Dichte hältst, dann wirst du die ganze Zeit in jeden zweiten, dritten Satz oder Absatz das Keyword bringen und dann liest sich das einfach nicht mehr so toll, weil du in jedem zweiten Satz...
Es klingt einfach scheiße, sagen wir es, wie es ist.
Ja, richtig.
Es klingt einfach scheiße. Grammatik passt vielleicht auch nicht mehr bei Überschriften plötzlich, weil du ein Longtail-Keyword richtig einbauen willst.
Dann klingt der Satz komplett komisch und du stellst die Sätze dann so um, damit das Keyword reinpasst. Ne? Und du schreibst nicht mehr den Satz, damit er gut klingt, damit man ihn gut lesen kann und damit die Information gut transportiert wird, sondern du hältst dich halt nur noch am Keyword auf. Und deswegen finde ich auch so WDF-IDF-Tools, ich persönlich halt von denen gar nichts. Weil du Gefahr läufst, dich mit den falschen Aspekten zu beschäftigen. Ne? Und deswegen Keyword-Dichte absoluter Bullshit.
Ja, stimme ich voll zu bei dem WDF-IDF-Thema, weil da vielleicht jemand, also vielleicht du sogar, lieber Zuhörer, eine andere Meinung bist. Generell einmal sind diese SEO-Mythen so die Sachen, die wir auch als SEO-Mythen sehen, aber viele sind natürlich auch von, sag ich mal, dem Großteil der Branche so gesehen. Teilweise gibt es aber trotzdem Sachen, auch bei der Keyword-Dichte gibt es viele Leute, die auch zum Teil mit Recht sagen, okay, aber wenn ich das Keyword häufiger einbaue und die Keyword-Dichte erhöhe, dann ranke ich besser. Und das stimmt natürlich so gesehen auch. Da haben wir dann eine Korrelation. Das Gleiche bei WDF-IDF, wenn man plötzlich mit einem WDF-IDF-Tool arbeitet und den Artikel basierend auf WDF-IDF optimiert und danach besser rankt, dann muss es, da haben wir dieses klassische Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Also
das wollte ich gerade sagen, genau.
Ja, also, dass du dann besser rankst oder die Seite besser rankt, muss nicht damit zusammenhängen, dass du eine gewisse Formel erfüllst, sondern es kann sehr gut, und das ist meine Meinung, es wird daran liegen, dass du dich intensiver mit dem Thema umfangreicher beschäftigt hast und mehr und umfangreicher über dieses Thema geschrieben hast in deinem Beitrag. Und dadurch rankst du besser, nicht weil du einen gewissen Prozentsatz erfüllst oder eine gewisse Formel erfüllst.
Richtig, und das ist das große Problem im SEO, und da gibt es spannende Diskussionen zu dem Thema, nämlich Korrelation und Kausalität.
Ja.
Es gibt viele Sachen, die miteinander korrelieren, wo du eine klare Tendenz siehst, wo man aber nicht sagen kann, da ist eine Kausalität gegeben, weil du das gemacht hast, hast du das nachher als Ergebnis oder ein gutes Ranking ist entstanden durch diese und jene Maßnahme. Es gibt viele Sachen, die miteinander korrelieren, die aber vielleicht aus komplett anderen Gründen, wie wir sie vermuten würden, dann nachher zu guten Ergebnissen, guten Rankings führen. Eben wie du gesagt hast, bei der Keyword-Dichte bzw. Keyword-Verwendung, dadurch, dass du dich mehr mit dem Thema Keyword-Verwendung beschäftigst und es vielleicht oder ein oder anderen Stelle noch mal öfter einbaust, rankt einfach dein Content besser, weil du dich eben besser mit dem Thema beschäftigt hast und mit dem Texten an sich. Aber die pure, stupide Keyword-Verwendung oder die Keyword-Dichte, keine Ahnung, 15% der Wortanzahl muss das Keyword sein.
Wow.
Ja, meist als Beispiel oder 3% ja, ja, oder wie auch immer.
Ich sehe die Penalty formuliert kommen. Ich sehe die manuelle Penalty kommen.
Deswegen, es ist immer so ein Streitthema, auch bei SEOs, auch mittlerweile immer noch. Aber ich würde sagen, sowas wie WDF-IDF und auch andere Sachen wie Surfer-SEO, nimm das zur Inspiration, zur Recherche, zur Vorbereitung des Contents, aber halte dich daran nicht fest. Ich meine, das hatten wir ja auch in den letzten Folgen schon.
Genau, und schließt auch wieder den Kreis zu dem Zahlen und Rot oder Grün heißt nicht, dass irgendwas in Google passiert.
Richtig.
Dann noch als Praxistipp, diese Korrelation, wir haben jetzt viel gesagt, dass die Korrelation nicht unbedingt bedeutet, dass es eine Kausalität auch gibt. Trotzdem ist es wichtig, wenn man SEO betreibt, ernsthaft, dass man Korrelationen herstellt. Dass man sieht, okay, jetzt ist irgendwas passiert, mein Ranking ist abgestürzt und man dann guckt, woran kann es liegen. Man wird am Ende nie wissen, woran es liegt, aber man kann verschiedene Faktoren möglicherweise identifizieren und wenn man eine Seite über einen längeren Zeitraum betreut, dann kann man durch die Korrelationen, wenn die sich häufen, vielleicht tatsächlich denken, das ist wirklich eine Ursache. Und hat dann auch eine Basis, eine Datenbasis, auf der man optimieren kann. Also Korrelationen nicht komplett außen vor lassen, man muss die definitiv verfolgen. So, dann Keyword-Dichte war deiner, dann habe ich wieder eins, ne?
Richtig.
So. Ja. Oh, jetzt wird's kontrovers. Komm, jetzt hatten wir viel Offensichtliches. Hau ich mal eine Kontroverse raus. Ja,
jetzt bin ich gespannt.
Die Ladezeit ist wichtig für das Ranking, ist der Mythos. So, das lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen und sacken. Also, der Mythos ist, ja, ich muss meine Seite ultra schnell machen und die Performance ganz hoch treiben, damit ich gut ranke, weil Google hat jetzt auch die Core Web Vitals rausgebracht und die Ladezeit ist unglaublich wichtig, damit ich ordentlich ranke. So, an diesem Mythos ist ein bisschen was dran. Die Ladezeit kann ein kleiner Faktor sein. Es gibt ungefähr gefühlt 1000 andere Faktoren, die du vorher angehen solltest. Und die Ladezeit, ich sag's mal so, die Ladezeit macht in meiner Meinung dann einen Unterschied, wenn du mit Keywords in einer brutal umkämpften Branche bist, in einem brutal umkämpften Keyword-Bereich unterwegs bist, alle Seiten on-page total geil optimiert sind, alle Seiten geiles Backlink-Profil haben und dann ist auf Position 1 die Seite, die in einer Sekunde lädt und auf Position 2 die Seite, die in 3 Sekunden lädt. So, jetzt mal ganz vereinfacht runtergebrochen. Also je umkämpfter alles ist, je krasser optimiert einfach die gesamten SERPs sind, desto wichtiger werden auch kleinere Faktoren. Und die Ladezeit, entgegen dem, was viele sagen, ist in meinen Augen ein sehr, sehr kleiner Ranking-Faktor. Ich möchte es auch nochmal mit einem anderen Beispiel vermitteln. HTTPS-Verschlüsselung sagt ja mittlerweile jedem was. Hat vor 10 Jahren noch nicht jedem was gesagt oder auch vor 5 Jahren. Google hat das ja stark vorangetrieben, auch in ihrem Browser, dass die Seiten, die unverschlüsselt waren, angezeigt haben als unverschlüsselt. Und auch da wurde von vielen SEOs gesagt und wird es heute noch gesagt, es ist ein unglaublich wichtiger Ranking-Faktor. Und ich kenne aber unfassbar viele Branchen und wenn man sich mal eine halbe Stunde Zeit nimmt und so ein paar, sag ich mal, Nischenseitenbranchen durchgeht, da findet man in den Top 3 nicht wenige Seiten, die nicht mal eine HTTPS-Verschlüsselung haben. Und die ranken trotzdem, weil sie haben guten Inhalt. Ja. Zumindest sieht Google es als guten Inhalt. Also deshalb, der Mythos ist in meinen Augen, Ladezeit ist wichtig für das Ranking. Stimmt nicht. Ladezeit kann einen Unterschied machen, wenn es um sehr, sehr umkämpfte Keywords geht. Und die Core Web Vitals sind sowieso noch mal, sag ich mal, in weiterer Zukunft als Ranking-Faktor. Die sind jetzt eher noch, um erstmal kennenzulernen, was es zu bedeuten hat. Deshalb für mich Ladezeit macht, das ist nur die SEO-Sicht jetzt, komplette SEO-Sicht. Natürlich ist es für deine Conversions, für deine Besucher viel, viel besser, wenn die Ladezeit gut ist. Also ich würde die auf jeden Fall optimieren, aber nicht in Form von, wenn du dein Zeitbudget in SEO-Budget und Technikbudget aufteilen würdest, würde ich das nicht ins SEO-Budget stecken, weil das SEO-technisch keinen großen Unterschied macht. Für Nutzer ist es natürlich eine riesige Nummer, wenn du 4 Sekunden warten musst, bis die Seite da ist. Hast du da noch was anzumerken?
Jein, also wie du gesagt hast, es wird dann wichtig, wenn der Wettbewerb extrem gut mit der Ladezeit umgeht, beziehungsweise extrem auf die Ladezeit achtet und du nur Konkurrenten hast und Marktbegleiter, die halt eine Seite haben oder die Seiten haben, die extrem schnell laden. Dann hat auch John Müller, glaube ich, war das mal auf Twitter gesagt, ja, dann ist Ladezeit ein extrem wichtiger Faktor, weil es einfach nicht anders möglich ist, dann da gut mitzuranken. Wenn du jetzt aber in einem Marktumfeld bist, in der jede Seite extrem langsam lädt oder tendenziell eher langsamer lädt, vielleicht jetzt nicht extrem langsam, aber einfach langsamer lädt und jetzt nicht innerhalb von 2 Sekunden sofort da ist, dann kannst du dir auch getrost sagen, okay, das Thema gehe ich mal an, wenn ich, wie du gesagt hast, alles optimiert habe, wenn der Content geil ist, wenn On-Page alles super ist, wenn du eine gute Website-Struktur hast, wenn du dir strategisch Gedanken gemacht hast, wenn du dich ums Backlink-Profil und so ein bisschen um die Online-PR gekümmert hast und da gut unterwegs bist, dann als, nicht letzten Schritt, aber dann als nachgelagerten Schritt solltest du dir Gedanken machen, okay, und wie können wir jetzt technisch gesehen die Website ein bisschen aufräumen, um einfach schneller zu werden. Nach wie vor ein wichtiger Faktor, wenn es so den Erfolg einer Webseite geht. Ich hatte das immer wieder bei Kunden gehabt in der Vergangenheit, die gesagt haben, ja, ach Umsatz, wir haben einige Website-Besucher, aber irgendwie kaufen die nicht richtig. Und dann habe ich mir die Websites angeschaut und habe gesagt, hey Leute, aber ich war mit dem Handy auf der Website und es braucht unfassbar lang, bis eine Seite geladen ist. Es braucht unfassbar lang, bis ich mal wirklich zum Warenkorb komme, zur Kasse, im Checkout und so weiter. Und da springen einfach, ob man es glaubt oder nicht, aber es springen einfach extrem viele Leute dann ab, weil die einfach sagen, ja, Hey, komm, scheiß drauf. Also das geht mir einfach zu lang. Ich gucke noch, was es sonst so am Markt gibt.
Ja, auf jeden Fall. Um da noch ein bisschen Zahlen mit reinzuwerfen, um das zu unterstreichen, ich habe gerade nochmal extra aufgemacht, dass ich keine falschen Zahlen nenne. Laut Amazon reduzieren 100 Millisekunden zusätzliche Ladezeit den Umsatz um 1%. Richtig, bei Amazon würde das 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr sein. Das heißt, die würden bei 100 Millisekunden längerer Ladezeit 1,3 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr verlieren.
Verlieren, ja, das so, ist genau der Punkt.
So wichtig ist das. Und natürlich ist es jetzt eine riesige Zahl, weil es ist ein riesiges Unternehmen. Aber auch wenn man das runterbricht auf unsere Größen, macht das definitiv einen Unterschied. Und da die Frage immer aufkommt, wenn ich über das Thema rede, was ist denn jetzt langsam? Einfach nochmal ganz kurz so meine grobe Einstufung. So 0 bis 1 Sekunde Ladezeit ist absolut genial und überdurchschnittlich und erreicht kaum eine Website. 1 bis 3 Sekunden ist in meiner Erfahrung so der Durchschnitt, der gute Durchschnitt. Also da rede ich jetzt nicht von allen Seiten weltweit, sondern von Seiten, die schon optimiert wurden. Dann kommen die meisten auf ungefähr 1 bis 3 Sekunden. Das heißt, wenn du in einer Branche unterwegs bist, wo die Leute sich ein bisschen auskennen oder zumindest auseinandersetzen mit der Website, ist 1 bis 3 Sekunden so gut und normal, und alles über 3 Sekunden solltest du dir angucken. Da solltest du dann meiner Meinung nach ein bisschen Zeit reinstecken, um zu optimieren. Das ist so meine Einstufung.
Reden wir über das Anzeigen eines Elements auf der Website oder reden wir, bis die Website komplett geladen ist?
Ich meinte jetzt vollständiges Laden.
Okay.
Also das ist so einfach mein Runterbrechen, und das ist auch wirklich jetzt nicht irgendwie basiert auf irgendwelchen großen Studien oder sowas, sondern schlicht und ergreifend meine Erfahrung mit vielen, vielen zehn, hunderten Websites, die diese Ladezeiten haben und eben auch schon optimiert wurden, weil es macht keinen Sinn, den Durchschnitt aller weltweiten Websites zu nehmen, weil der ist nicht das, was für uns relevant ist. Gut, der Ball liegt bei dir.
Dann machen wir gleich weiter. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die Core Web Vitals sind das Nonplusultra. Ich glaube, ja, da machen
schließt ja perfekt an.
Ich glaube, da machen wir in Zukunft auch noch mal eine eigene Folge daraus. Die wird sehr, sehr technisch, sehr, sehr nerdig.
Und sehr, sehr gut.
Und sehr, sehr gut, hoffentlich. Die Core Web Vitals, die sind schon, haben schon, glaube ich, jetzt mittlerweile von der ersten Ankündigung, glaube ich, 2-3 Jahre auf dem Buckel. Pi mal Daumen. Die wurden unzählige Male verschoben, auch als Ranking-Faktor, und ja, und hier und dies und das. Die wurden lange angekündigt, immer wieder verschoben. Die Core Web Vitals sind Teil der sogenannten Page Experience bei Google. Google hat es eingeführt, um einfach nochmal das Thema Ladegeschwindigkeit, sicheres Surfen, Usability und so weiter einfach nochmal ein bisschen mehr greifbarer zu machen, ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Auch für Technikaffine war das teilweise nicht ganz so greifbar, was Google da wollte in der Vergangenheit. Und die Core Web Vitals sind eine Teilmenge der Page Experience. Und sie sind mittlerweile ein Ranking-Faktor, ja. Da ist man sich aber mehr oder weniger relativ einig in der SEO-Szene, und das hat, glaube ich, auch Google selber mal gesagt, dass sie nicht ganz so bedeutend sind, wie man das am Anfang vielleicht angenommen hat, gedacht hat oder eingeplant hat. Die sind eher ein weniger wichtiger Ranking-Faktor, weil sie einfach sehr schwierig sind. Sie sind sehr, sehr komplex, sie sind sehr schwierig zu optimieren, weil man da schon sehr viel technisches Know-how braucht, beziehungsweise genau wissen muss, an welchen Stellschrauben es sich lohnt, auch zu drehen. Bei WordPress ist man da ein bisschen einfacher unterwegs wie bei anderen Seiten.
Erinnerst du dich noch, als ihr meine Seite durchsucht habt und untersucht habt und ich dann mich dem Ziel verschrieben habe, geile Core Web Vitals zu haben und eine geile Ladezeit, und 4 Wochen später habe ich nur noch gejammert, dass mich das alles so nervt.
Ich weiß, also, du hast diverse Sachen rausgeschmissen, Plugins aufgeräumt, Code umverfrachtet, Skripte rausgeschmissen, kritisches CSS neu definiert und so weiter.
Ja.
Und man merkt schon auch an den Begriffen sowas wie kritisches CSS oder JavaScript oder Aufschieben, Preloading, Prefetch, was es da alles gibt. Es ist
Hause alle raus, die jovialen Buzzwords, komm.
und ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor, den man im Kopf haben sollte, ähnlich wie jetzt bei der Ladezeit, deswegen hat das jetzt gut gepasst. Man sollte das Thema nicht ganz vernachlässigen, weil eine gute Nutzererfahrung, also eine sogenannte Page Experience, ist unheimlich wichtig, um erfolgreich mit seiner Webseite zu sein, langfristig. Aber das ist nicht nur ein, oder es ist nicht unbedingt ein SEO-Thema, sondern es ist einfach allgemein ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn man halt viel Wert auf seine Website legt.
Es ist im Prinzip,
Rede, kurzer Sinn. Ja.
Es ist im Prinzip die Nutzererfahrung runtergebrochen in Werte, die jetzt gemessen werden können. zumindest Teile der Nutzererfahrung. Genau. Nicht alles, aber Teile, die messbar gemacht werden von Google, damit sie die Nutzererfahrung einstufen können und wir es verstehen. Sie schätzen die Nutzererfahrung schon seit viel, viel längerem ein, als es diese ganzen Core Web Vitals gibt, aber sie geben uns jetzt im Prinzip 4 Werte, mit denen wir das ein bisschen nachvollziehen können, was sie genau bewerten und warum das so ist. Genau.
Aber, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ja, es ist schon wichtig, aber es sollte nicht die Prio 1 sein, wenn du noch andere größere Baustellen hast zum Thema Content, On-Page, Backlink und so weiter und so fort. Eigentlich so wie bei der Ladezeit, ne? Das sollte man irgendwann angehen, wenn man dann Ressourcen hat, wenn man die Zeit hat und die Muße, dann sollte man das unbedingt angehen, aber es gibt davor dutzende Maßnahmen, die einen viel größeren Effekt auf das SEO und auf die Rankings haben, wie die Core Web Vitals, das kann man so sagen.
Genau,
stimme ich. Gut, dann würde ich sagen, du machst weiter, oder?
Next, genau.
Next,
und
bitte.
Next ist...
Kennst du noch die Serie auf MTV? Next?
Nee.
Mit dem Bus?
Nee,
ich weiß nicht, ob unsere Zielgruppe das so hört oder gesehen hat.
Du bist ja so viel älter als ich kenne das ja alles gar nicht.
Das waren noch Zeiten, dass Viva MTV und Viva Plus oder wie das hieß. Oh, das waren Zeiten. Gab es eine lustige Serie.
Ja, gut, mein nächster Mythos. Ich schreie ihn vom Balkon. Vom Balkon schreie ich, SEO ist tot.
Oh, ich wusste, dass du das bringst. Ich wusste es.
Ich schreie ganz laut, SEO ist tot, weil es gibt einige SEOs, die das immer wieder gerne schreien, weil SEO ist ja tot.
Du meinst. Ich weiß,
ja,
was du meinst.
Es gibt da so ein paar Namen, die einem direkt in den Kopf hüpfen, wenn man in der Szene unterwegs ist. Ja, was ist der Mythos? Der Mythos ist, SEO nützt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was ich da groß ausführen soll, außer wird es SEO nicht geben, wird keiner von euch diesen Podcast hören, nehme ich stark an.
Ja.
Weil sonst würde meine Marke und mich keiner kennen, sonst würde Yannick vermutlich auch kaum jemand kennen. Und bei uns sind die Hauptkanäle nämlich, nee, der Hauptkanal ist Google, nicht Kanäle, es ist nur einer, ist Google.
Richtig.
Und nicht nur bei uns ist es so, bei vielen Millionen, Milliarden Websites der Welt entsteht der Haupttraffic durch Suchmaschinen, namentlich in erster Linie selbstverständlich Google. So, wo kommt der Mythos her? Der kommt einmal her durch, oh, ich will ein bisschen mich bekannt machen und Aufmerksamkeit. Das ist tatsächlich so eine Sache. Das andere ist, dass viele Online-Marketer natürlich gerne immer den neuesten Shit ausprobieren. Was ist der neueste Shit, der neueste Trend? Jetzt macht man Pinterest, dann macht man Instagram. Und wenn
dann
man Pinterest
TikTok
und Instagram
und so
macht, ja, TikTok, genau, dann brauchen wir SEO ja nicht mehr. Deshalb ist SEO tot. In meinen Augen könnte nichts weiter weg sein von der Wahrheit. Ein Hintergrund ist auch noch, und da schließe ich mich ein bisschen an, das zeigt auch, dass so Mythen, die sich so stark halten, auch nicht ganz schwarz und weiß sind. Einem Argument schließe ich mich an, nämlich, dass Google mehr und mehr zu einer Antwortmaschine wird. Nämlich, du gibst irgendetwas ein, du kriegst direkt dein Knowledge Graph angezeigt, du kriegst den Wikipedia-Eintrag direkt angezeigt, ohne dass du ihn anklicken musst. Wenn du eingibst Bundesliga, siehst du direkt, was sind die Spiele, du musst nicht mehr auf irgendeine Website gehen. Das schadet so gesehen uns Website-Betreibern natürlich schon, weil die Leute nicht mehr auf unsere Seite kommen. Daraus aber dann zu schließen, dass SEO gar nichts mehr bringt, finde ich sehr übertrieben. Und ich denke, es wird eine sehr, sehr lange Zeit sein, bis es soweit kommt, wenn überhaupt. Weil Google muss ja, wenn man das ein bisschen durchdenkt, diese Infos, die angezeigt werden, muss Google ja irgendwoher haben. Und wenn es keine Websites mehr geben würde, dann würden sie diese Infos selber irgendwie zusammentreiben müssen und Leute haben, die zusammentragen. Also wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, glaube ich nicht, dass SEO irgendwann tot sein wird. Vor allen Dingen ist es das jetzt nicht. Das Einzige, was beim SEO passiert, wie bei allem Digitalen, ist, dass es sich wandelt, dass es sich verändert und dass wir, wenn wir stehen bleiben und uns nicht mitändern, untergehen. Soweit gehe ich mit. Aber das war es auch schon, wie ich mitgehe. Und was meinst du, ist SEO tot?
Nein, um Gottes
Willen. Du als SEO.
Ja, ich
bist
sagen,
jetzt arbeitslos.
Ja, es ist nicht mehr wichtig. Nee, um Gottes Willen, ich bin da genau deiner Meinung. Ich würde auch, und was man dazu sagen kann, das SEO ist tot, wenn man SEO definiert, wie man es vor 15, 20, 10 Jahren gemacht hat. Ja, weil SEO unheimlich dynamisch ist, allgemein wie das Online-Marketing. Und SEO wandelt sich einfach ständig. Es gibt ständig neue Entwicklungen, es gibt ständig neue, beziehungsweise es gibt ständig Maßnahmen, die dann so nicht mehr funktionieren, wie man es dann halt vielleicht noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren gemacht hat. Und da muss man sagen, ja, wir SEOs wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen uns ein bestimmtes Skillset aneignen und dieses Skillset immer wieder vielleicht erweitern,
es wird anpassen, immer größer.
Verändern.
Es wird immer größer, ja.
Und es gibt immer Themen, die vielleicht dann wieder wichtiger werden, die beziehungsweise weniger wichtig werden und wo man sich einfach generell fragen muss, hey, gibt es was, wo ich mich noch ein bisschen mehr einlesen muss, wo ich mein Wissen noch erweitern muss, wo ich mein Können noch verfeinern muss? Ja, das stimmt auf jeden Fall. SEO ist nicht statisch, SEO ist extrem dynamisch und dahingehend ist es tot wie das SEO von vor 10 Jahren. Ja, das stimmt.
Ja. In diesem Sinne, SEO ist tot, lang lebe SEO.
Genau, richtig.
Das, ist der alte SEO ist tot, das neue
Satz.
SEO ist da.
Genau, das ist der ja. typische Satz.
Genau. Next, du bist.
Gut, sollen wir kurz durchgehen? Das wird dich auch treffen, beziehungsweise jetzt nicht im negativen Sinne, aber da wirst du was dazu sagen können. Jede Website braucht einen Blog, um zu ranken. Ich meine,
sehr gut.
Dein Business ist sehr stark mit deinem Blog verbunden und verbandelt. Ich würde aber sagen, ganz klar, nein, nicht jede Website braucht einen Blog, um zu ranken.
Richtig.
Die Frage ist, wozu möchtest du diesen Blog haben? Der Mythos kommt daher, dass man auch jetzt noch sagt, ja klar, natürlich, die meisten Suchanfragen, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, über 90%, knapp unter 90%, knapp über 80% der Suchanfragen weltweit sind im informationalen Bereich, im informational, in der informational area, um das nochmal schön jovial auf Englisch auszudrücken. der Großteil und der extreme Großteil der Suchanfragen sind tatsächlich informationaler Natur. Man möchte irgendetwas wissen, man braucht irgendwelche Infos, die man sucht. Aber wenn du ein Business hast, ich habe einen Kunden oder wir haben einen Kunden, der ist im Bereich Bürotechnik, ist er tätig und hat Maschinen für den Büroalltag und diverse Sachen, die du da für dein Büro dir holen kannst fürs Unternehmen. Und wir haben da mal geschaut und in seiner speziellen Nische in dem Thema Bürotechnik ist es einfach überhaupt nicht lohnenswert, da einen Blog aufzuziehen, weil in dem Bereich einfach viel zu wenig informational gesucht wird. Wichtig sind seine Kategorien, die Maschinen, die gesucht werden, die Produkttypen, die Gerätetypen. Und er braucht absolut keinen Blog, um gut zu ranken. Also völliger Blödsinn.
Worüber will man auch großartig schreiben? Wie benutze ich eine Büroklammer? Also, come on.
Nee, fällt gar nichts ein. Also er hat auch sowas wie Kuvertiermaschinen, riesige Maschinen, die deine Post bearbeiten und kuvertieren oder riesige Schredder, die du dir hinstellst, die DSGVO-konform mit einer Sicherheitsklasse P7 oder wie das heißt, dein Zeug schreddern, ganz fein schreddern und was willst du da Beiträge
braucht
schreiben?
Braucht man nicht. Braucht man
wir haben Ratgeber auf den Kategorien. Shoutout an unsere Folge Nummer, weiß ich nicht, mit dem E-Commerce-SEO. Da haben wir sowas auch zum Besten gegeben. Also wir haben da Ratgeberbereiche auf den Kategorien, auch kurz und knackig, worauf es ankommt, welche Schutzklassen es da gibt, zum Beispiel beim Schredden, bei Aktenvernichtern. Aber da brauchst du jetzt keinen Blog, um diese ganzen Sachen zu schreiben, weil es lohnt sich einfach nicht.
Ja, richtig. Also wenn du im E-Commerce-Bereich unterwegs bist, hör dir gerne Folge 10 nochmal an, da lernst du auf jeden Fall eine Menge zum E-Commerce-SEO. Und ja, ich sag da eigentlich gar nicht viel zu, du hast vollkommen recht, es kommt darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist. Wenn in dieser Branche informationeller Content wichtig ist und gesucht wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einen Blog oder zumindest irgendeine Art von Content-Bereich braucht. Mit Blog meinen wir ja nicht nur irgendwie die klassische chronologische Abfolge, sondern generell einfach Seiten mit informationellem Inhalt.
Ratgeber oder was weiß ich was.
Genau, wenn das nicht der Fall ist, häufig beim E-Commerce-Bereich braucht man das auf keinen Fall. In so einem Bereich wie bei mir, kein Mensch würde mich kennen, wenn ich den Blog nicht hätte, weil wenn du für WordPress-Dienstleistungen oder Coachings ranken willst, dann musst du halt die Leute zu dir holen, indem du ihnen Infos über WordPress gibst in diversen Arten.
Genau. Und das Lustige ist, auch wenn wir jetzt Dienstleister sind im SEO-Bereich, da ist es wiederum ein bisschen anders. Man braucht nicht unbedingt einen Blog, um wahrgenommen zu werden, um erfolgreich zu sein. Es ist am Anfang sehr viel Beziehungen und Word of Mouth, also Weiterempfehlungen. Dann kann man auf Anzeigen gehen, man kann auf Veranstaltungen Speaker sein und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir wollen halt einen Blog haben, um natürlich ein bisschen ein Stück weit den Traffic anzuheben, uns zu positionieren als Experte in dem Bereich. Um dann
klassisches Inbound-Marketing.
Inbound-Marketing, um auch ein Newsletter, der dann zukünftig auch ins Leben gerufen wird, zu befüllen und zu pushen und vor allem auch in Augen von Google dann irgendwann als Experte zu gelten. Aber da muss man sagen, da muss man aufpassen. Man muss sich halt ganz klar für sich selbst definieren, was ist das Ziel eines Blogs? Möchte ich das haben? Für was möchte ich den Blog haben? Was sind die langfristigen Ziele und lohnt sich das für mich? Kann ich diese Ziele mit dem Blog erfüllen? Oder sind andere Marketingkanäle dafür sinniger? Ne?
Genau, wo also, investiere ich meine Zeit?
Richtig, und um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass Blogs nicht wichtig sind. Und Top-Funnel-Content, wie man auch sagen würde, mit diesen informationalen Beiträgen, ist natürlich wichtig, ist ein Stück weit schon auch fast immer lohnenswert, aber man muss aufpassen, es ist nicht immer lohnenswert. Ne?
Ja, richtig. Und obwohl Yannick jetzt auch sagt, gerade bei SEO-Agenturen, dass dort tatsächlich so ein Ratgeberbereich oder Blog gar nicht wichtig ist, trotzdem, und ich stimme dem zu, aber trotzdem geben sich Yannick und Timmy tatsächlich Mühe, richtig geile Artikel zu schreiben. Und an der Stelle ein kleiner Shoutout an stoplooking.de/blog. Da gibt es schon zwei richtig dicke, geile Ratgeber zum Thema interne Verlinkung und zum Thema Local SEO. Wenn du das gerne auch mal lesen würdest und nicht nur hören in unserem Podcast, dann geh da auf jeden Fall mal vorbei, stoplooking.de. Da findest du zukünftig noch mehr so geile, umfangreiche Ratgeber.
Boah, da werde ich jetzt ganz rot. Vielen Dank für die Blumen.
Ja, gerne. vielen Dank für die Artikel. Dann bin ich, glaube ich, wieder dran, ne?
Du bist dran, ja, genau.
Dann hau ich raus. Oh ja, das ist gut. Sitemaps verbessern dein Ranking. Das ist der Mythos. Ich denke, da müssen wir gar nicht lang und groß drüber reden. Was Sitemaps tun, ich meine, erstmal, was eine Sitemap ist, für die, die es nicht wissen. Eine Sitemap ist im Prinzip eine Art Wegweiser für Google, um sämtliche Seiten, möglicherweise auch Bilder und Videos einer Website leicht auffinden zu können. Es ist so eine kleine technische Datei, die in WordPress von Haus aus generiert wird oder auch mit SEO-Plugins noch weiter beeinflusst werden kann und die man auch in der Search Console einschicken kann sozusagen. Also Google melden kann, dass die das besser finden, wobei die das auch gut finden. Also Google ist nicht doof und die Sitemaps sind in der Regel immer unter domain.de/sitemap oder sitemap.xml erreichbar. Und der Mythos ist, dass die das Ranking verbessern. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das kann ich auch so hart sagen. Ich habe es auch extra nochmal recherchiert, dass ich hier nicht irgendwie voll in Fettnapf hüpfe. Das Einzige, was sie tun, ist, sie erleichtern Google das Crawling. Das heißt, es kann dafür sorgen, muss nicht, dass deine Seiten schneller indexiert werden und deine gesamte Website umfangreicher indexiert wird. Bedeutet also, je größer und umfangreicher deine Website, desto wichtiger ist es, so eine Sitemap zu haben. Insbesondere bei großen Online-Shops ist es natürlich wichtig, dass Google die ganzen Produkte, Kategorien, was auch immer du alles hast, Unterkategorien, dass die alle gefunden werden. Je kleiner eine Website ist, desto unwichtiger ist es für Google, alles zu finden. Also nein, für Google ist es wichtig, alles zu finden, aber desto unwichtiger ist es, eine Sitemap zu haben,
genau,
um zu helfen, alles zu finden. Trotzdem ist mein erster Schritt, wenn ich eine neue Website aufgesetzt habe und die Search Console eingerichtet habe, dort die Sitemap mit reinzuwerfen, weil es dauert ungefähr 2 Sekunden und im Zweifel hilft es mehr, als dass es schadet. Es schadet nämlich nie und wir kriegen zudem noch nützliche Informationen darüber, ob Google auch wirklich alles gefunden hat innerhalb dieser Sitemap und ob dort alles passt. Ich denke, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen.
Nein, auf jeden Fall nicht. Es ist eine gute Möglichkeit, das Crawling zu unterstützen.
Genau.
Es ist aber kein Garant für das schnelle Indexieren von Seiten, dass die schnell auf Google auftauchen. Dafür ist eine XML keine Garantie. Oder eine XML-Sitemap ist keine Garantie. Sie kann einfach das Crawling unterstützen.
Genau.
Was mich zum nächsten Punkt führt.
Ja, lass mich noch ganz kurz zum Thema unterstützen. Und also es geht im Prinzip darum, dass Google immer gleich die Information sieht, so schnell wie möglich. Du kannst sie auch nochmal einreichen, wenn du eine neue Seite hast in der Search Console, aber trotzdem hilft die Sitemap da. Und es hilft Google, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und ja, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben für dich, abonniere unseren Podcast. damit du immer auf dem aktuellen Stand bleibst, welche Folgen alle veröffentlicht werden. Immer Donnerstag um 10 Uhr kommt eine neue Folge. Das kannst du dir entweder merken und oder du abonnierst unseren Podcast, dann wird dich deine Podcast-App, die du nutzt, auch darüber informieren. Und wir freuen uns natürlich darüber, einfach zu sehen, dass du abonnierst, dass dir unser Podcast hilft und er dir vielleicht auch Spaß macht. Uns macht er nämlich riesig Spaß beim Aufnehmen. Und wenn du dann noch 2 Sekunden Zeit hast, lass uns doch gerne noch eine kleine Bewertung da. Das hilft uns sehr, freut uns sehr und hilft auch anderen Hörern, potenziellen Hörern, unseren Podcast zu finden. Wow, die Übergänge werden immer besser, ha?
Huh? Werbeblock Ende. Das ist seamless, das ist wirklich nahtlos. Ich bin völlig begeistert, wie du das immer einbaust.
Das ist mein neues Wahnsinn. Lieblingsspiel, innerhalb dieses Podcasts den geilsten Übergang zu finden. So, nächster Mythos.
Ja, XML, Sitemap und Crawling, da habe ich den nächsten Punkt, nämlich das Crawl-Budget oder das Crawling ist enorm wichtig.
Ist das der Mythos oder ist das deine Meinung?
Das ist der Mythos. Das Crawl-Budget ist enorm wichtig. Meine Meinung ist, ist nicht enorm wichtig. Natürlich ist das Crawling wichtig. Du solltest dafür sorgen, dass die wichtigsten oder die wichtigen Bereiche der Website von Google problemlos gecrawlt werden können, weil wenn sie nicht problemlos gecrawlt werden können, dann kann es natürlich auch Probleme geben beim Indexieren, weil nach dem Crawling folgt die Indexierung. Aber das Crawl-Budget, also man sagt, Google hat ein bestimmtes Crawl-Budget, weil es gibt Milliarden von Websites und Google muss die ja alle crawlen, ne? Aber das Crawling von Websites, du lachst, ganz kurz, das Crawling von Websites wird dann erst richtig, richtig kritisch, wenn du Millionen von URLs hast auf deiner Domain. Ne, weil deine Website aus Millionen von Seiten der Satz war richtig, dann solltest du dafür sorgen, dass du das Crawling geschickt steuerst mit bestimmten Maßnahmen, mit der Robots, mit anderen Mitteln, auch mit den Sitemaps unter anderem. Genau, dann kannst du deine Sitemap in verschiedene Sitemap-Typen aufteilen, um einfach Google ein bisschen an die Hand zu nehmen beim Crawling. Aber das ist wirklich, mir ist noch nie was untergekommen, wo wir dann gemerkt haben, oh scheiße, wir haben Probleme beim Crawling, weil die Website teilweise nicht gecrawlt werden kann. Das wird wirklich relevant bei extrem unfassbar großen Websites, die wirklich im zweistelligen Millionenbereich bestehen oder reinrutschen. Und deswegen ist für mich und ich glaube auch für die meisten Website-Besitzer, Webmaster und Leute, die sich mit ihren Websites beschäftigen, ist es eigentlich kein großes Thema, das Crawl-Budget.
Ja.
Ja. Einfach dafür sorgen, dass Google keine Probleme beim Crawling hat, dass nicht bestimmte Sachen, die gecrawlt werden sollen, über die Robots.txt-Datei gesperrt werden. Alles das, was nicht gecrawlt werden soll, weil es absolut unwichtig für das Ranking ist und wo auch Google nicht crawlen soll, aus irgendwelchen Gründen, das kann man natürlich über die Robots.txt sperren lassen. Und dann kommt Google auf diese Seiten gar nicht erst drauf. Aber ansonsten braucht man da sich eigentlich keinen Kopf dazu brechen. Bist du derselben Meinung? Hast du da irgendwie Erfahrungswerte?
Ich habe dem einfach gar nichts hinzuzufügen, schlicht und ergreifend. Ich bin der gleichen Meinung und könnte einfach nur alles nochmal wiederholen. Aber das macht keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, hauen wir jeder nochmal eins raus. Und dann, ich habe noch so viele. Ich würde sagen, wir machen da noch eine weitere Folge draus. Aber jetzt jeder noch eins, das sollte gut hinhauen, dann kommen wir auf unsere üblichen wahrscheinlich 52 Minuten. Deshalb haue ich mal meinen letzten Faktor raus und das ist gerade schwierig für mich, weil ich habe noch so viele gute hier stehen.
Ich habe auch noch einige.
Wir machen da noch mal eine Folge. Deswegen gehen wir jetzt ein auf Social Signals sind ein Ranking-Faktor. Nehmen wir doch das. Ja, Social Signals sind ein Ranking-Faktor. Einer der tatsächlich sich hartnäckig haltenden Ranking-Faktoren, obwohl er eigentlich nie wirklich existiert hat. Es gab eigentlich nie, zumindest nicht nach meinem Wissen, einen Zeitpunkt, zu dem Google gesagt hat, hey, ihr braucht ganz viele Likes oder Verlinkungen in Social Media, damit die Rankings besser werden. Der Mythos kommt, wenn ich es richtig interpretiere und drüber nachdenke, kann es eigentlich nur daher kommen, dass man durch Social Media, Verlinkungen in Social Media, mehr Traffic auf die Seite bekommt, durch mehr Traffic möglicherweise positive Ranking-Signale und das dann, also positive Nutzersignale und das dann für das Ranking relevant ist. Das ist so der einzige Betrachtungswinkel, bei dem ich denke, da könnte das herkommen. Social Signals sind kein Ranking-Faktor. Wie viele Likes du auf einen Post von irgendeinem Link bekommst, juckt Google null. Wie viele Pins du auf Pinterest hast, juckt Google null. Das Einzige, was es wirklich beeinflussen kann, ist die Anzahl der Leute, die auf deine Website gehen und die dadurch dann irgendeine Art von positiven Signale an Google senden, was sich dann wieder auswirken kann auf deine Rankings. Aber die Social Signals an Beispiel. Sich... Ja, hau raus.
Sorry, die Social Signals an sich, sorry, beende den Satz bitte.
Ja, die Social Signals an sich sind kein Ranking-Faktor, Punkt.
Richtig. Konkretes Beispiel noch dazu. Du bist ein Startup beispielsweise, das jetzt einen super, super innovativen Tee hat, eine innovative Teemischung, die es so nicht gibt. Irgendein Wurzel, irgendein Kraut, das jetzt gerade aus Südamerika voll im Kommen ist und du etablierst es hier und du schaltest extrem viele Social Ads, du bist extrem aktiv im Bereich Social Media und auf YouTube und so weiter und so fort. Dann hast du natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Das heißt, irgendwann werden vielleicht die Leute nach deiner Marke googeln. Werden dich irgendwann mal googeln, weil sie denken, hey komm, jetzt google ich mal, ich will jetzt noch mal wissen, was das Produkt genau ist, ich will mir mal die Website angucken, ich will vielleicht sogar das Produkt mal kaufen, mal ausprobieren, wie auch immer. Dann hast du eine gewisse Korrelation, jetzt sind wir wieder bei Korrelation und Kausalität, du hast eine gewisse Korrelation zwischen, ich würde jetzt sagen, Aktivität im Ökosystem Online-Marketing. Um es mal so ein bisschen ja, hochgestochener auszudrücken. Aber du hast, SEO ist im Ökosystem Online-Marketing zu Hause. Und wenn du online etwas aktiver bist, hat das natürlich Auswirkungen auf dein komplettes Unternehmen, deine Marke, deine Wahrnehmung, deine Bekanntheit, deine alles Mögliche, ne? Und wenn die Leute dich eher kennen aus irgendwelchen Werbeanzeigen, aus Social Media, aus YouTube, wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass sie natürlich auch irgendwann mal vielleicht nach deiner Marke googeln oder nach deinen Produkten googeln.
Oder sie verlinken dich.
Oder die verlinken dich, genau. Und dann wiederum hat das natürlich auch Auswirkungen auf dein, in Anführungsstrichen, SEO. Aber, so wie du es gesagt hast, lange Rede, kurzer Sinn, es ist kein Ranking-Faktor.
Perfekt. Dann war das leider der letzte von mir. Ich hätte noch so viel gute. Kleiner
Teaser. Noch zwei Stück, darf ich noch zwei oder?
Nee, kleiner Teaser für die nächste Folge. Wir machen nochmal eine SEO-Mythen-Folge und dann reden wir nochmal über so Sachen. Pass auf, jetzt machen wir das hier ganz professionell.
Perfekt.
Cliffhanger-technisch. Da reden wir dann noch über Sachen wie Meta-Keywords oder Gastartikel oder das Alter der Domain beispielsweise. Oder
das habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, oder Links sind wichtiger als Content oder wir machen einfach einmal SEO und das reicht. Über solche Dinge reden wir in der nächsten Folge, die wir über das Thema SEO-Mythen machen. Und jetzt zum Abschluss, Yannick, du darfst unseren Ring der, vielen SEO-Mythen schließen mit nur einem Mythos.
Oh, ich muss kurz überlegen, weil ich habe noch so mindestens.
Es sind so viele gute und ich glaube, es ist noch so extrem nützlich. Ja,
auf jeden Fall, was packe ich denn jetzt noch aus? Komm, ich schließe mich so ein bisschen an. Google Ads helfen deinen Rankings.
Oh ja, auch super, auch ein Klassiker.
Weil das schließt so ein bisschen gut an dem Thema Social Ads oder ja. Social Media. Ich höre immer mal wieder, ja, SEO, ja, wir schalten ja Google Ads dann. Da haben wir schon eine gute Ausgangslage. Ja, nein. Also ganz kurz vorneweg, nein, Google Ads helfen deinen Rankings natürlich nicht.
Nicht direkt. Das ist wieder das Gleiche nicht wie direkt. Bei Social Signals. Ja. Wir haben eine ganz klare Trennung zwischen Google Ads und Google Organic. Und die zwei haben in erster Linie absolut nichts miteinander zu tun, nur weil du Google Geld gibst für Anzeigen, was viele sagen, hey, wenn du Google Geld gibst, dann mögen die dich mehr. Das ist denen scheißegal.
Gottes Willen.
Vor allem deine 1.000 Euro pro Monat, die sind denen völlig wurscht.
Selbst wenn es 10.000 Euro sind, es gibt immer jemand, der mehr ausgibt.
Ja.
Es gibt Unternehmen, die geben Millionen von Euro, von Dollar im Monat aus für Google Ads.
Ja.
Selbst die haben aber organisch manchmal ihre Probleme.
Ja.
Was man sagen kann, es könnte dir dabei helfen, die SERPs zu dominieren. Ich spreche immer, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das hatten, ich spreche in dem Zusammenhang immer von SERP-Domination.
Ja.
Na, jetzt hast du zum Beispiel eine gute Werbeanzeige, eine gute Google-Ad, die für das Keyword Proteinpulver Bio oder Bio-Protein oder Bio-Whey kaufen. So, jetzt hast du eine richtig geile Anzeige und dann hast du auf Platz 1 oder 2 nochmal einen organischen Treffer, mit dem du für das Keyword rankst. So.
Und Google-Shopping-Ergebnis, Herr Sauer.
Und Google-Shopping-Ergebnis. Du hast dann rechts, links, oben, unten auf dem Handy noch oben dran noch die Google-Shopping-Ergebnisse mit Preis, mit dem Produkt, mit dem Bild dabei und deinem Markennamen noch dazu oder dem Produktnamen. Dann hast du einfach eine richtig, richtig gute Dominanz in den SERPs, in den Suchergebnisseiten, weil du halt deine Sichtbarkeit also deine reine, ob das jetzt die organische oder die Paid-Sichtbarkeit ist, aber du hast deine Sichtbarkeit maximiert. Du bist mit den Shopping-Ergebnissen dabei, du bist mit den Google Ads dabei und du bist mit einem organischen Treffer dabei. Das heißt, deine Marke ist omnipräsent auf der Suchergebnisseite bei Google. Dann muss man sagen, ja, Google Ads helfen deiner Sichtbarkeit, weil du einfach maximal sichtbar wirst.
Auf gut Deutsch, man findet dich dreimal auf der ersten Seite von Google und deine Konkurrenz jeweils nur einmal. Fertig.
Genau, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf dich klickt, egal ob das jetzt die Anzeige ist oder das organische Suchergebnis, ist einfach viel höher, als wenn du zum Beispiel keine Google Ads, keine Shopping-Ergebnisse hast. Ja. Google Ads haben aber, um das nochmal jetzt die Folge zu beenden, Google Ads haben keinen direkten Einfluss auf deine Rankings. Es besteht keine Kausalität.
Sie haben natürlich im Prinzip aber, also vollkommen richtig, aber sie haben den gleichen Einfluss wie Social Signals, gerade wie bei den Social Signals besprochen, ne? Wenn man dich häufiger findet und dann rufen mehr Leute deine Seite auf, schicken Nutzersignale, verlinken deine Seite vielleicht, weil sie die kennengelernt haben, erinnern sich an die Marke und googeln die Marke. Diese Auswirkungen, ich nenne die jetzt mal diese passiven SEO-Auswirkungen, die gibt es bei Social Signals, die gibt es überall, wo du Werbung schaltest, die gibt es bei deinem gesamten Online-Marketing. Aber die Google Ads selber haben keinen Effekt.
Das sind die PSAs, könnten wir ja sagen, die passiven SEO-Auswirkungen.
Geil, wir überlegen uns wieder. Und ich finde es auch gut, dass du SEO, das eine Abkürzung ist, abkürzt mit S. Das finde ich super.
Scheiße, was wollte ich denn jetzt da noch zu sagen? Du hattest jetzt noch einen guten Satz und jetzt wollte ich noch irgendwann. Egal, wir lassen es.
Okay. Gut, dann schließen
wir. Ganz kurz noch. Ein Praxisbeispiel dazu. Nämlich, es kann ja sein, du hast eine Google-Ad und da klicken die Leute drauf 2-3 Mal, sind auf deiner Seite, haben schon bei dir gekauft, eben aus Versehen vielleicht über die Google-Ad und irgendwann werden sie dich vielleicht googeln. Und Brand-Traffic ist unheimlich wichtig oder unheimlich sinnvoll für dein Unternehmen, weil es einfach zeigt, hey, Leute beschäftigen sich direkt mit deiner Marke, mit deinem Unternehmen. Und was gibt's Geileres, wenn die Leute dich direkt googeln, um direkt auf deine auf deine Seite zu kommen. Die wollen nicht links, die wollen nicht rechts schauen, die wollen direkt zu dir auf deine Seite, deine Produkte, deine Dienstleistung kaufen. Und da wiederum können Google Ads helfen.
Richtig.
Punkt.
Gut, damit machen wir einen großen Punkt und machen die heutige Folge zu. Wir hatten einige SEO-Mythen, ich habe nicht mitgezählt, wie viele es waren. Wir haben noch deutlich mehr in der Hinterhand, über die es auch sehr viel Sinn macht, zu sprechen, damit einfach klar ist, was davon echt ist, was nicht, wo man seine Zeit reinsteckt und wo besser nicht. Deswegen wird es noch eine weitere Folge geben. Wir wissen noch nicht, ob die direkt anschließt, aber wir werden uns darüber unterhalten und werden nochmal eine machen. Wie vorhin schon angeteasert, da kommen noch ein paar richtig gute Mythen und wir werden da auch klar erklären, was dran richtig ist und was nicht stimmt.
Und wenn es nicht die nächste Folge wird, dann lohnt es sich natürlich, wenn es irgendeine von den nächsten Folgen wird, dann lohnt es sich, unseren Podcast zu abonnieren, um natürlich rechtzeitig benachrichtigt zu werden, hey, da ist eine neue Folge online mit den weiteren SEO-Mythen.
Yeah, geil, so muss das sein. So ist es. Abonnier unseren Podcast, hinterlass uns gerne Bewertungen. Wir freuen uns sehr, von dir was zu lesen. Und wir hören uns gerne nächste Woche wieder mit der nächsten Folge, die über das Thema X geht. Jetzt wollte ich gerade schon irgendwas sagen. Ich weiß noch gar nicht, worum es gehen wird. Deine Podcast-App wird es dir sagen, wenn du unseren Podcast abonniert hast. So, und jetzt haben wir so oft gepitcht, jetzt muss ich die Klappe halten. Deswegen wünsche ich einfach nur noch einen schönen Tag. Schön, dass du zugehört hast. Und Yannick wird das Gleiche bestimmt in seinen letzten Worten auch nochmal sagen.
Richtig, Jonas, vergraul bitte unsere Zuhörer nicht. Pitch nicht zu arg, bitte. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß, du konntest wieder einiges mitnehmen und du weißt jetzt schon mal, welche Mythen dir nicht den Kopf schmerzen lassen sollten, wo du dir keinen Kopf zerbrechen musst. Und freue mich auf die nächsten Folgen, die dann noch kommen. Und ja, weiterhin viel Spaß und tschüss.
Ciao.